Wir sind in Lukas 24, Abvers 13. Da sind wir stehen geblieben letztes Mal. Wer von euch ist schon mal durch eine Zeit gegangen, wo er Gott nicht gespürt hat? Durch so eine Wüstenzeit, Zeit der scheinbaren Gottesferne, wo dich allein gelassen gefühlt hast. Wer hat das schon mal durchgemacht? Ja, ist gut. Ist gut auch zu sehen, dass man nicht der Einzige ist. Manchmal fühlt man sich so, wenn man durch eine Zeit geht. Ich kenne das ganz sicher. Und wisst ihr was? Das ist okay. Das heißt nicht unbedingt, dass was nicht stimmt mit dir. Das ist eine biblische Erfahrung, die jeder Christ dann und wann mal durchmacht. Ihr braucht nur die Psalmen zu lesen. Ich lese euch hier ein paar Zitate vor. Psalm 38. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, und sei nicht fern von mir. Psalm 10. Warum, Herr, stehst du fern und verbirgst dich in Zeiten der Drangsal? Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Wisst ihr, das war ein messianischer Psalm, Psalm 22. Das waren die Worte, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Jesus kannte diese Erfahrung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, als meine Sünden und deine Sünden Jesus von dem Vater getrennt haben? Jesus kennt diese Erfahrung. Er ist wirklich ein Hohepriester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Er kennt es, er weiß, wie es dir geht, wenn du gerade durch so eine Zeit gehst. Er weiß es nicht nur intellektuell, nicht nur als der allwissende Gott, der alles weiß, sondern er weiß aus persönlicher, eigener Erfahrung, aus eigenem Erlebnis. Wir werden heute Morgen zwei Männer sehen, die diese Erfahrung gemacht haben, und wir werden sehen, wie ihnen Jesus begegnet. Der Kontext ist der Ostersonntag. In Vers 13 lesen wir, und siehe, zwei von ihnen, das heißt zwei von den Jüngern Jesu, gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, ungefähr 11,5 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Die Kreuzigung Jesu, über die Erscheinung, die die Frauen gehabt haben an diesem Morgen, Frauen, die den Jüngern berichtet haben, dass das Grab leer ist. Und versetzt euch mal in die Lage dieser beiden Männer. Die beiden waren Jünger Jesu, die haben geglaubt, dass er Gottes Retter ist, dass er der verheißene Messias ist. Das waren Männer, die haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Stellt euch vor, wie das war. Die haben gesehen, wie Jesus Menschen angerührt hat und geheilt hat. Haben gesehen, wie Lahme herumgetanzt sind und wie Blinde sehen konnten und wie die Toten wieder lebendig wurden. Sie haben beobachtet, wie Menschen, die beladen waren durch ihre Sünde, wieder froh geworden sind. Haben beobachtet oder zumindest erzählt bekommen von den 12 Aposteln, wie Jesus die Brote vermehrt hat, wie Jesus den Sturm gestillt hat. Die haben gehört, die wunderbarste, weiseste, reinste Lehre, die je ein Mensch gelehrt hat. Leute haben gesagt, niemals hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Sie haben auch diese radikalen Aussagen von Jesus gehört, der gesagt hat, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wenn jemand zu mir kommt, der wird nimmer hungern, und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten bis in Ewigkeit. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben, und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich und der Vater, wir sind eins, ich bin Gott. Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Diese Jünger, die haben das geglaubt. Und sie hörten, wie die Dämonen ausgefahren sind und Jesus bezeugt haben und gesagt haben, dieser ist der Sohn Gottes. Vielleicht haben sie auch gehört, wenn sie von Anfang an dabei waren, wie der Vater Jesus bezeugt hat und gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn. Ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Diese Jünger, die kannten Jesu übernatürliche Liebe und seine Barmherzigkeit in den Umgang mit den Menschen. Die Kinder, die er in den Arm gehalten hat. Das kannten die aus eigener Erfahrung, aus eigener Beobachtung. Die haben Jesus beobachtet, wie er gebetet hat und diese unglaubliche Gottesnähe gesehen, die Jesus hatte. Sie haben auch beobachtet, wie Jesus die religiösen Leiter konfrontiert hat. Mit einer Weisheit, auf die keiner antworten konnte. Und sie sahen, wie die Leben von denen, die zu Jesus gekommen sind, radikal verändert wurden. Das Leben von Zachäus, dem korrupten Zöllner. Wie er von einem, der nur genommen hat, plötzlich zu einem geworden ist, der gegeben hat. Er sagte, ich will die Hälfte meines Besitzes weggeben. Ich denke an die Ehebrecherin, zu der Jesus gesagt hat, ich verdamme dich nicht. Geh hin, sündige nicht mehr. Diese Jungs haben das erlebt. Da lag was Besonderes in der Luft während dieser Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren. Und ich bin mir sicher, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, dass sie von ganzem Herzen mitgeschrien haben. Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei der König Israels. Hey, der Messias ist da, der Retter ist da. Er wird sein Reich aufrichten. Die Jungs waren begeistert. Die hatten Leidenschaft, die hatten brennende Herzen. Herzen haben gebrannt mit Liebe und Begeisterung für diesen Jesus. Und was ist dann passiert? Dann haben sie die bitterste Enttäuschung ihres Lebens erlebt. Haben gehört, dass Jesus verhaftet worden ist von den Obersten. Vielleicht sind sie früh morgens, Freitagmorgens, zum Prätorium gelaufen, haben gehört, da ist eine öffentliche Verhandlung gegen diesen Jesus, haben gehört, wie er verurteilt wurde und wie dieses Volk, zu dem Jesus gekommen ist, um es zu retten, wie sie geschrien haben, kreuzige ihn, haben gehört, vielleicht beobachtet, wie Jesus gegeißelt wurde, diese Schreie gehört, die Peitschenhiebe, haben gesehen, wie schwach und entstellt er war, dass sein Aussehen nimmer das war, eines Menschen so windelweich geprügelt war. Haben von der Ferne gesehen, wie die Römer ihn gekreuzigt haben, haben mit Jesus geweint, als diese Nägel durch seine Hände getrieben wurden. Standen da, haben gehört, wie die hohen Priester Jesus verspottet haben und gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz. Und ich bin mir sicher, die zwei haben gehofft bis zuletzt, ja, Jesus, steig herab. Und dann sind diese seltsamen Zeichen passiert, diese Finsternis, die über das Land gekommen ist, das Erdbeben. Die Jünger waren erschüttert, als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, als Jesus sein Haupt neigte und starb, da starb auch das Herz dieser beiden Männern mit ihm. Hier dieser Herr, den sie 3 Jahre lang nachgefolgt sind, ihr Retter, ihr Messias, war tot. Es war ihr Leben war tot, ihre Hoffnung war tot. Das Feuer im Herzen war ausgeblasen. Wie lebst du weiter an so einem Punkt in deinem Leben? Völlige Enttäuschung. Wir haben hier 2 gebrochene, verwirrte, desillusionierte, ausgebrannte, enttäuschte Menschen. Im Vers 17 hier lesen wir, sie waren niedergeschlagen. wahrsten Sinn des Wortes. Stellt euch vor, so ein Riesenhammer, der vom Himmel kommt und dich deinen Boden reinhämmert und dich platt macht. Hast du dich jemals schon so gefühlt? Bist du jemals enttäuscht worden? Vielleicht von einem Menschen, den du bewundert hast, der dir viel bedeutet hat, zu dem du aufgeschaut hast? Vielleicht von Gott? Wo du so viel von ihm erwartet hast und so große Pläne, so viel Vision hattest, und dann hat er deine Erwartungen nicht erfüllt. Vielleicht hast du sogar angefangen in dieser Zeit an seiner Liebe für dich zu zweifeln, dass es gut mit dir meint. Vielleicht sogar angefangen, ihn anzuklagen, ihn in Frage zu stellen. Willkommen im Club. Oh, wir Christen, wir reden da nicht gern drüber über diese Zeiten. Wir reden gern lieber über unsere Siege. Aber es ist eine sehr allgemeine Erfahrung, es ist eine biblische Erfahrung. Denkt an David, der gesalbt wurde zum König. Große Verheißung, große Vision. Und dann war er die nächsten 15 Jahre oder so ein Flüchtling und wurde verfolgt. Später hat sein eigener Sohn gegen ihn rebelliert und ihn vertrieben. Er hat gebetet, solche Dinge wie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Erwache, Herr, schläfst du, wach auf. Denkt an Jona, dem Gottes Gnade gegenüber Israels Feinden so sehr missfiel, dass er zornig wurde und gebetet hat: ach, Herr, nimm meine Seele von mir. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Denkt an Elia, der, nachdem er diesen großen Sieg über die Baalspropheten, dieses Riesenwunder erlebt hat, wo Feuer vom Himmel gefallen ist, und dann wurde er verfolgt von der Königin, und auch er hat gesagt, er wünschte sich zu sterben, und er sagte: es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin. Denkt an Johannes den Täufer, den Cousin von Jesus, der ins Gefängnis geworfen wurde, der begonnen hat zu zweifeln. Sogar Jesus hinterfragt hat: Jesus, bist du derjenige? Bist du der Messias? Ultimative Beispiel ist wahrscheinlich Hiob. Dieser Mann im Alten Testament, der alles verloren hat. Seinen Besitz, seine Kinder, seine eigene Gesundheit. Der gesagt hat: ich wünschte, ich wäre nie geboren worden. Gott durchbohrt mich mit seinem Pfeil. Oh, wenn ich mich nur rechtfertigen könnte ihm gegenüber. Wie unfair das alles ist, was mir passiert. Warum? Ich meine, wenn du dich noch nie enttäuscht gefühlt hast, in welcher Welt lebst du denn? Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin schon öfter mal enttäuscht worden von Frauen, in die ich verliebt war, von Menschen, denen ich vertraut habe. Ja, auch enttäuscht gefühlt von Gott. Und diese Erfahrung der Enttäuschung, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir Gott nicht fühlen oder hören oder spüren, das ist eine große Herausforderung für uns. Philip Yancey in seinem Buch Enttäuscht von Gott schreibt über Hiob, das ist meine eigene Übersetzung hier: Hiob hatte Gott auf die Anklagebank gesetzt, indem er ihn beschuldigte, unfair zu handeln gegen einen Unschuldigen. Aber die Kapitel 1 und 2 zeigen, dass egal was Hiob denkt, Gott nicht vor Gericht steht in diesem Buch. Hiob steht auf dem Prüfstand. Der Punkt in dem Buch ist nicht das Leid. Wo ist Gott, wenn es weh tut? Im Prolog wurde dieses Thema behandelt. Der Punkt ist Glaube. Wo ist Hiob, wenn es weh tut? Wie reagiert er? Und dann später schreibt er in diesem Buch: in solchen Zeiten scheinen die äußeren Umstände, die Krankheit, das Bankkonto, das Unglück, der echte Kampf zu sein. Aber der wichtigere Kampf, wie uns das Buch Hiob zeigt, findet in uns statt. Werden wir Gott vertrauen? Gott lehrt uns, dass in den Momenten, in denen es am schwierigsten und am unwahrscheinlichsten ist, zu glauben, der Glaube am nötigsten ist. Denk mal drüber nach, was der Hebräerbrief über den Glauben sagt. Was Glaube ist? Hebräerbrief 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und in den Worten der Neuen Leben-Übersetzung, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir wandeln, das heißt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. In diesen Zeiten, wo du Gott spürst und wo Gott redet und deine Gebete beantwortet werden, da ist es einfach zu glauben, oder? Da leben wir eigentlich so fast im Schauen. Aber in diesen Zeiten, wo wir Gott nicht spüren, wo wir Gott nicht hören, wo wir enttäuscht sind, wo unsere Gebete, unsere Pläne enttäuscht werden, da wird der Glaube eigentlich erst zum Glauben. Da leben wir durch Glauben, oder? Und ich glaube, dieser Glaube, der bringt Gott wirklich Ehre. Und der macht Gott Freude. Wenn wir vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bezeugen, Gott ist es wert, angebetet zu werden. Gott ist es wert, dass ich für ihn lebe. Gott ist es wert, dass ich ihm vertraue, unabhängig von dem, was er für mich tut. Oder ob ich ihn gerade fühle oder nicht. Oder ob er meine Wünsche erfüllt oder nicht. Im Buch Hiob klagt der Teufel den Hiob vor Gott an. Und er sagt, hey, dieser Hiob, der folgt dir ja eigentlich nur nach wegen all dem Zeug, was du ihm gibst. Weil du ihn bestochen hast eigentlich, Gott. Lass mich das mal alles wegnehmen. Und dann werden wir sehen, wie gläubig dieser Hiob wirklich ist. Weißt du was, dann wird er dich ins Angesicht verfluchen. Und Gott hat es zugelassen, dass der Teufel alles wegnehmen durfte. Und Hiob war ihm trotzdem treu. Und Gott sagt zum Teufel, hier hast du den Hiob gesehen, meinen Knecht. Der ist mir trotz allem. Gott war so stolz auf den Hiob. Gott hat sich gefreut über diesen Glauben. Und er gibt an eigentlich mit ihm. Gott zu vertrauen in diesen wüsten Zeiten, das ist die höchste Form der Anbetung. Wenn du durch so eine Zeit gehst und du bist ja keiner Sünde bewusst, du weißt, ich bin nicht rebellisch gegen Gott, das ist keine Züchtigung von Gott. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du das, weil Gott den Finger drauf legt. Aber wenn du durch eine Wüstenzeit gehst, mit einem reinen Gewissen vor Gott, dann möchte ich dich herausfordern, dass du deine Sichtweise änderst. Dass du das nicht irgendwie als Strafe oder als Misshandlung siehst, sondern dass du es als Privileg achtest. Hiob ging durch diese Zeit nicht, weil Gott unzufrieden war mit ihm, sondern genau das Gegenteil, weil er gerecht war und weil Gott ihm das zutrauen konnte. Hiob war auserkoren, Gott die ultimative Anbetung und die ultimative Ehre zu bringen. Und er hat einen Riesensieg errungen in diesem geistigen Kampf. Riesengroßes Zeugnis vor der sichtbaren und der geistigen Welt. Lasst uns zurückkommen zu den zwei Jüngern hier auf dem Weg nach Emmaus. Vers 15 lesen wir, und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus ging mit ihnen, aber sie erkannten ihn nicht. Sie sahen ihn nicht, sie sahen nicht, dass es Jesus ist. Sie waren blind für seine Gegenwart in ihrer Situation. Das ist, was Unglaube tut, oder? macht uns blind für das, was Jesus tut. Macht uns blind für seine liebevolle Gegenwart. Macht uns realitätsfremd eigentlich. Unglaube zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Raubt uns unsere Freude, unseren Frieden, unsere Hoffnung. Bläst dieses Feuer in unserem Herzen aus. Aber was war die Realität, was war die Wahrheit in dieser Situation? Jesus war mit ihnen. Genauso wie Jesus bei Hiob war, wie Gott über Hiob gewacht hat. Das ist die Garantie, die du hast, wenn du dich Jesus anvertraut hast, wenn du zu ihm gehörst, hast du die Garantie, dass er dich nie verlassen wird. Dass er immer bei dir ist. Ob du es spürst oder nicht, das ist die Realität. Du bist sein Augapfel. Du bist seine geliebte Braut. Du bist Gottes geliebtes Kind. Dr. Brand hat als Antwort auf die Frage, wo ist Gott, wenn es weh tut, folgende Antwort gegeben. Er ist in dir, dem Leidenden. Nicht in ihnen, den Dingen, die dir weh tun. Gott ist bei dir. Dieses Gedicht Spuren im Sand von Margaret Fishback Powers drückt es auch aus. Ihr kennt es wahrscheinlich. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Das ist die geistliche Realität. Und wenn du auf Jesus schaust in diesen Zeiten mit den Augen des Herzens, im Glauben, wirst du diesen Frieden erfahren, der das Verstehen übersteigt. Friede gerade dann, wenn du es nicht verstehst, gerade dann, wenn du nichts spürst, wenn du nichts siehst. Friede, der von Gott kommt. Hebräerbrief sagt uns, unsere Hoffnung auf Gott ist ein sicherer und fester Anker der Seele. Jesus war da, Jesus ging mit diesen zwei niedergeschlagenen Jüngern. Vers 17, er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Muss man sich bildlich vorstellen. Da gehen diese zwei deprimierten Typen miteinander auf den Weg, tauschen sich aus, ihre Gedanken aus, ziehen sich wahrscheinlich gegenseitig runter, wie das so ist, wenn man deprimiert ist. Und dann plötzlich geht dieser Typ mit ihnen. Hey, Shalom, hallo Jungs, bin gerade in die gleiche Richtung unterwegs. Macht euch was aus, wenn ich mit euch gehe. Hey, worüber redet ihr denn gerade? Vielleicht haben die zwei Jünger gedacht, oh Mann, bitte, du hast uns gerade noch gefehlt. Wir sind deprimiert, wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen allein sein. Vers 18, einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Das war nicht die freundlichste Antwort. Er sprach zu ihnen, was denn? Ich liebe Jesus. Jesus ist so liebevoll, er ist so geduldig. Jesus hat ja nicht gefragt, was denn, weil er die Info brauchte. Er war der Hauptakteur von dem, was passiert ist. Er war der allwissende Gott. Und wenn wir beten, dann beten wir nicht, um Gott zu informieren. Jesus fragt, was denn? Weil er Beziehung mit ihnen pflegen wollte. So wie Eltern, wenn das Kind weinend zu ihnen kommt. Und die Eltern wissen genau, was passiert ist. Aber sie fragen trotzdem, hey, was ist denn passiert? Was ist denn los? Ich habe mein Auto gespielt und dann ist der gekommen und hat mein Auto weggenommen und hat so böse Dinge zu mir gesagt. Einfach eine Gelegenheit, das Herz auszuschütten. Gelegenheit, das Kind zu trösten. Und genauso lädt uns Jesus ein in unserer schwierigen Zeit. Wenn wir verletzt sind, wenn wir enttäuscht sind. Er lädt uns ein, dass wir ihm unser Herz ausschütten. Dass wir ihm alles erzählen, was uns wehtut, was uns beschäftigt. Und das ist so heilsam. Wir sehen das oft in den Psalmen, wo die Psalmen so beginnen mit diesen Versen, die ich vorhin gelesen habe. Gott, wo bist du? Warum hast du mich allein gelassen? Wach auf! Und dann schüttet er Gott sein Herz aus. Die Feinde verfolgen mich und alles ist so bescheuert. Und dann schüttet Gott sein Herz aus und während er auf Gott schaut und nicht mehr auf sich selbst, verändert sich seine Stimmung. Und dann am Ende preist er Gott und sagt, aber Gott, du bist mein Fels und du bist meine Burg und ich werde dich noch preisen und ich werde dich noch sehen in dem Lande der Lebenden. Ganze Stimmung verändert sich. Jesus sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tode verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. War offensichtlich, dass sie den Frauen nicht geglaubt haben. Sie haben noch immer geglaubt, dass Jesus ein Prophet war. Wir lesen, dass sie gehofft haben, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der Befreier. Aber seht ihr, dass das Wort hier in der Vergangenheit steht. Wir hofften. Ihre Hoffnung, ihre Vorstellung von dem Messias, der sie von den Römern befreit, die ist enttäuscht worden. Ihr Messias war tot. Sie haben nicht verstanden, dass Jesu Mission viel größer und viel gewichtiger ist, als nur das Volk Israel von der römischen Herrschaft zu befreien. Nee, er ist gekommen, um uns alle von unserer Schuld zu befreien. Und das Kreuz war das Mittel, das zu tun. Und oft töten diese schwierigen Zeiten in unserem Leben unsere selbstgeschnitzten Gottesbilder. Das Bild von dem Selbstbedienungsladen Jesus, der uns immer nur glücklich und reich und gesund machen soll. Ist nichts Schlechtes eigentlich, wenn das passiert. Gott hat so viel mehr. Gott hat so viel Größeres vor für unser Leben. Offensichtlich haben sie den Frauen nicht geglaubt. Und zuerst hört ihnen Jesus einfach nur zu. Und er geht mit ihnen und er ist für sie da. Er ist so geduldig, so liebevoll. Und dann weist er ihren Unglauben zurecht. Vers 25. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ihr seid so träge, das Wort Gottes zu glauben. Unser Glaube beruht nicht auf unseren Gefühlen oder auf irgendwelchen abgefahrenen Erlebnissen. Unser Glaube beruht auf Gottes Offenbarung, auf Gottes Wort. Hier, das ist die Grundlage für unseren Glauben. Und Jesus sagt ihnen zwei Dinge. Er sagt, ihr seid unverständig. Haben das Alte Testament nicht verstanden. Aber er sagt zweitens auch, ihr habt träge Herzen. Es war nicht so sehr ein Kopfproblem, es war vor allem ein Herzensproblem, was sie hatten. Und oft ist unser Glaubenshindernis nicht so sehr ein intellektuelles Problem als eine Einstellung in unserem Herzen. Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Die CD würde ich mir gern bestellen. Die Bibelstunde würde ich gern hören. Als Jesus ihnen das Alte Testament auslegt. Und Jesus ist überall im Alten Testament, auf jeder Seite. Ich bin mir sicher, Jesus hat begonnen mit der ersten Prophetie nach dem Sündenfall, wo Gott zum Teufel spricht, und der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zermalmen. Ja, du wirst ihm die Verse anknabbern, aber er wird dir den Kopf zermalmen. Und er hat ihnen gezeigt, wie die ganzen Opfer im Alten Testament über Jesus sprechen. Dieses stellvertretende Opfer, der Unschuldige, der den Platz des Schuldigen einnimmt und für ihn stirbt, damit der Sünder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Hat sie daran erinnert, dass Johannes der Täufer gesagt hat, seht, Jesus, er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Ich bin mir sicher, er hat mit ihnen über das Heiligtum geredet, wo Gott so eine genaue Bauanleitung gegeben hat und hat ihnen gezeigt, dass jedes Detail eigentlich von Jesus und seinem Werk spricht. Hat ihnen das Passafest erklärt, das Bild für Erlösung im Alten Testament. Hat ihnen gezeigt, die Verheißungen an Juda und an David, dass der Messias sein Nachkomme sein wird. Wahrscheinlich hat er ihnen Jesaja 9 gezeigt, wo Gott einen Sohn verheißt, der starke Gott ist, der wunderbare Ratgeber. Und hat mit ihnen Psalm 22 und Jesaja 53 studiert. Diese Prophetien über das Kreuz, über den Stellvertreter. All diese Details, die prophezeit waren, dass seine Hände durchbohrt werden, dass sein Gewand verlost wird, dass er in einem Grab von einem Reichen begraben werden wird. Hat ihnen dem Propheten Micha gezeigt, dass der Messias geboren werden soll in Bethlehem. Und in Zacharja, dass er auf einem Esel nach Jerusalem einreiten wird, dass er verraten werden soll von einem Freund um 30 Silberstücke. Hat ihnen im Psalm 16 gezeigt, dass die Auferstehung prophezeit war, wo es da heißt, dass er Gott die Seele des Messias nicht im Hades lassen wird, dass er nicht zulassen wird, dass sein Frommer die Verwesung sieht. Und all diese Bibelstellen und vielleicht noch viele mehr, die uns gar nicht bewusst sind, was wir gar nicht sehen. Von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Jesus ist ein Gentleman. Er wird sich nie aufdrängen. Er möchte, dass wir ihn einladen in unser Leben und in unser Herz. Er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, Gemeinschaft haben und er mit mir. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns. Ich sage so ein fernöstliches Gespräch vorstellen, sie nötigten ihn, nee, du musst mit uns essen, komm, nee, schon finster, schau, kannst du weitergehen, bleib bei uns. Sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Jesus folgte der Einladung. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Er übernahm die Rolle des Gastgebers. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Sie erkannten ihn. Vielleicht hat er das Brot so gebrochen und verteilt, wie er es immer getan hat. Vielleicht haben sie die Narben hier in seinen Händen gesehen. Aber plötzlich wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und es ist interessant, sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Steht hier nicht, dass er sie verlassen hat oder dass er nicht mehr da war. Nee, er wurde unsichtbar. Wir konnten ihn nicht sehen. Er war geistlich bei ihnen, unsichtbar bei ihnen, so wie er bei uns ist. Ich glaube, wenn es hier heißt, ihre Augen wurden aufgetan, dass es mehr heißt, als nur, dass sie ihn erkannt haben. Ist ironisch, ne? Sobald sie ihn erkannt haben, ist er unsichtbar geworden, haben sie ihn nicht mehr gesehen. Ich glaube, ihre Augen wurden hier aufgetan für die geistliche Realität, für seine Gegenwart. Thomas hat dieselbe Lektion gelernt. Als Jesus den 11 Jüngern erschienen ist, war der Thomas nicht dabei beim ersten Mal. Und sie haben ihm erzählt, wir haben den Herrn gesehen. Und er sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und dann das nächste Mal, als Jesus den Jüngern erschienen ist, war der Thomas bei ihnen. Und er spricht zu Thomas, hey Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus war gegenwärtig, als der Thomas dieses Wort gesprochen hat und er hat jedes Wort gehört. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wir haben ihn nicht mit unseren physischen Augen gesehen und doch dürfen wir wissen, dass er nahe ist. Dürfen wir wissen, dass er da ist. Wir dürfen ihn mit den Augen unseres Herzens sehen, Augen des Glaubens sehen und erleben. Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Jetzt hatten sie wieder brennende Herzen, Leidenschaft, Begeisterung, Liebe, die war neu entfacht. Und die sind über Nacht zurückgelaufen, um es den anderen zu erzählen, um ihr Zeugnis mit den anderen zu teilen. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen, dem Petrus. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Was war die Heilung für ihre Hoffnungslosigkeit, für das ausgebrannt sein, für ihre kalten Herzen? Jesus ist ihnen begegnet und sie haben ihn in seinem Wort gesehen, während Jesus die Bibel mit ihnen studiert hat, die sie hatten, das Alte Testament. Und während er das getan hat, da ist neue Hoffnung, da ist neuer Glaube gewachsen in ihrem Herzen. Brannten nicht unsere Herzen, als er zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Seht, dass es hier heißt, als er zu ihnen redete, nicht als sie zu ihm redeten. Es war nicht so ein schnell mal, ich brauche das und Gott tu das Gebet. Während wir von einer Aktivität zur nächsten rennen. Ich bete zu oft so, schnell, schnell, mal. War auch nicht so ein rein intellektuelles Bibelstudium, das Bibelwissen anhäuft, es in den Kopf geht, aber nicht ins Herz geht. Es war nicht so ein schnell mal ein Kapitel runterlesen, das Pensum erfüllen, bevor ich loslaufe. Ich tue auch das viel zu oft. Ich muss bekennen und Buße tun, dass ich oft eifriger bin, was für Jesus zu tun, als mit Jesus zu sein. Aber was mein Herz wärmt, ist, wenn er zu mir spricht und wenn ich ihm begegne in seinem Wort, wenn er mir begegnet durch sein Wort, wenn ich nicht nur die Buchstaben lese, sondern wenn ich dem Autor begegne. Und ich brauche das mehr. und immer wieder diese persönliche Begegnung mit Jesus. Ich möchte mich und euch, uns alle ermutigen, diesen stillen Ort und diese stille Zeit zu finden mit Jesus regelmäßig. Rendezvous mit Jesus zu halten. Wo wir die Bibel öffnen, unser Herz im Glauben zu ihm hochheben, zu ihm beten: Herr, sprich zu mir. Öffne mir die Heilige Schrift. Begegne mir in deinem Wort. Mit Erwartung still sein vor ihm. Und kommt mit dieser Haltung zum Gottesdienst. Feiert mit dieser Haltung Abendmahl. Leute, unsere Traditionen, unsere Rituale, Gottes Wort, das ist nicht ein Selbstzweck. Wir studieren nicht die Bibel, um die Bibel zu kennen. Wir studieren die Bibel, um ihn zu kennen. Wir halten nicht Gottesdienst und stille Zeit, um religiös zu sein, um irgendeinen Plan soll zu erfüllen, den Bibelleseplan. Wir tun das, um ihm zu begegnen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir kommen zusammen, um ihn anzubeten, um ihm zu dienen. Wenn wir einander dienen, dann dienen wir ihm. Wir sind sein Leib. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist so cool. Gott wohnt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, wenn wir Jesus haben. Und er will sich durch uns verwirklichen. Im Philipperbrief Kapitel 2 heißt es: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also Gott legt mir aufs Herz zu dienen oder zu geben. Und ich folge dem Impuls. Und ich gebe. Wir wissen, alles gehört sowieso Gott. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also im Prinzip, Gott gibt Gott, sozusagen. Er motiviert uns. Gott dient Gott, wenn wir so sagen wollen. Er rüstet uns zu mit seinen Gaben, dem Heiligen Geist. Er gibt uns das Wollen, wenn wir rausgehen und es tun und seinem Leib dienen, dann dienen wir ihm. Das ist unser Gottesdienst. Wir dürfen Teil werden von seinem Wirken. Und er bekommt die Ehre dabei. Das ist wunderbar. Alles, was wir brauchen, ist Glauben und Verfügbarkeit. Das ist alles. Offenheit für ihn, diese Begegnung mit ihm. Lass uns jetzt Abendmahl feiern. Und ich möchte beten, dass das mit uns passiert, was mit den Jüngern hier passiert ist, dass er unsere Augen auftut, während er das Brot mit uns bricht, während wir bildlich betrachten dürfen, was er für uns getan hat. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein lebendiger, erfahrbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass du hier unter uns bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus, wir wollen es im Glauben ergreifen und annehmen. Du bist da. Und ich danke dir, dass du uns das Brot brichst und dass du uns den Kelch reichst heute Morgen, dass wir betrachten dürfen dein Werk am Kreuz für uns. Deine Hingabe, deine Liebe, der Preis, der bezahlt ist für unsere Schuld, dass wir uns das selbst verkündigen dürfen, es ist vollbracht. Du hast vergeben, du hast den Preis bezahlt, du hast unsere Schulden bezahlt. Ich danke dir, dass wir deine Vergebung ganz konkret, ganz praktisch
für ganz konkrete Sünden in Anspruch nehmen dürfen. Den Mist, den wir gebaut haben letzte Woche, dass wir frei sein dürfen. Öffne unsere Augen, Herr, und schenk uns diese brennenden Herzen, wenn wir Gemeinschaft haben mit dir. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.